Wenn man verstehen will, wieso der Hintergrund dieser Verklärungsszene ist, müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Schüler. Einige müssen sich da gar nicht so arg anstrengen, weil sie wissen, was das ist. Andere, bei denen liegt das schon ganz weit weg. Aber stell dir mal vor, du bist Schüler oder Schülerin und du bist der Einzige in der Klasse, der mit dem Christentum was zu tun hat. Der in den Gottesdienst geht, der zu Hause betet, der aus einer Familie kommt, wo der Glaube eine Rolle spielt. Du bist ein ziemliches Alien, ja? Und dann versuchst du Werbung zu machen. Komm doch auch in die Kirche, werde doch katholisch. Es ist wunderbar, weil wenn du katholisch wirst, dann musst du einfach aufhören mit diesem ganzen Rumlügen, immer nur die Wahrheit sagen und dann machst du auch, dann klaust du nichts mehr, keine kleinen Betrügereien, kein Schummeln bei der Steuererklärung. Okay, das sagen Schüler meistens nicht so. Keine Partys mehr, das ist dann eher so in der Teenagerzeit. Kein Sex vor der Ehe, das ist auch schon in der Teenagerzeit. Einfach alles, was Spaß macht, machst du nicht mehr. Werd katholisch, das ist total klasse. Dann kannst du auch jeden Sonntag früh aufstehen, gehst du in die Kirche, wenn die anderen noch ausschlafen von der Party, ja? Da ist es schön kalt, da holt man sich dann auch keine Überhitzung und freitags gibt's kein Fleisch zu essen. Und wenn du dann groß bist und Geld verdienst, dann gibst du ganz viel Geld aus für die Kirchensteuer. Werd doch katholisch. Ist doch wunderbar, oder? Und alle in der Klasse sagen, ja genau, ich will katholisch werden, ich will auch Kirchensteuer zahlen. Das ist so der Hintergrund, als ich diese Woche die ersten Worte unseres neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz las, der sagte, die Kirche ist attraktiv. Okay, Heiner, können wir mal drüber reden, aber ich denke mal, wenn man mit den Leuten so spricht, Kirche attraktiv. Also Werbeleute sagen, was ihr macht, so sozial und so, ist ja ganz gut, aber bitte vermeidet das Wort Kirche. Ne? Das ist also ungefähr so, wie wenn wir Autos bei Audi herstellen und das Wort Audi und das Wort Auto vermeiden. Total sinnvoll. Kirche ist attraktiv. Versuch es doch mal anders. Wie könnte ich in einer Schulklasse oder wo auch immer Werbung machen dafür, werde katholisch. Ich könnte zum Beispiel sagen, weißt du, wenn du katholisch bist, dann bist du überhaupt gar nicht mehr alleine. Weil egal, wo du auf der Welt bist, du kannst zum Gottesdienst gehen und da mit Menschen in Kontakt kommen. Okay, vielleicht ist es kulturell anders, die Sprache ist anders, aber du wirst diese Feierform wiedererkennen und wenn du willst, kannst du Kontakt mit den Menschen aufnehmen. Selbst wenn du aus einem Subkontinent kommen solltest, wie Indien oder irgendwo aus Lateinamerika, da kann man tatsächlich Kontakte herstellen. Man kann bei uns sogar Latinas wählen auf der Pfarrgemeinderatsliste. So weit geht das. Du bist nicht allein, denn du hast auch Gott in dir. Wenn du getauft bist, trägst du Gott immer in deinem Herzen, immer in deiner Seele. Egal was passiert in deinem Leben, du hast eine Stabilität, eine Sicherheit. Wir nennen das Hoffnung, egal welche Katastrophe passiert. Du bist getragen, wenn du in der Kirche bist. Wenn du im Gebet, in der Betrachtung der Bibel weiter einsteigst, dann kommst du auf ganz andere Dimensionen deines Lebens. Du entdeckst die Früchte des Heiligen Geistes. Du stellst fest, plötzlich in mir wächst Geduld. Ich habe auf einmal Geduld mit Leuten, was ich nie hatte. Ich spüre einen inneren Frieden. Egal, welche Nachrichten du hörst, du hast irgendwie so ein festes Fundament in dir. Du hast Freude. Ja, und wenn du noch weiter gehst im Glauben, dann entdeckst du sogar das, was die Kirche Charismen nennt, geistliche Gaben. Du entdeckst, was Gott ganz exklusiv nur dir geschenkt hat, um es in deine Kirche einzubringen. Das gibt dir ein ganz neues Gefühl von Sinnhaftigkeit in deinem Leben. Warum bin ich eigentlich da? Ja, mein Charisma ist eine Antwort drauf. Werd doch katholisch. Es waren jetzt mal zwei Werbemethoden, oder? Also so mal die harte Variante, was alles an Lasten auf dir liegt, wenn du die Entscheidung triffst. Und eine freundlichere Variante, was du alles bekommst. Die Reichtümer, die Schätze, die Schönheiten des Glaubens. Denn wenn Jesus jetzt hier in Matthäus Kapitel 17 mit seinen Jüngern zusammentrifft, dann haben die gerade die erste Lektion gekriegt. Das ist das, was ihr jetzt nicht gehört habt. Das wäre das Kapitel davor, Kapitel 16. Da fängt Jesus an mit seiner Leidensankündigung. Will ich nicht haben. Petrus vor der Leidensankündigung ist noch der Fels, auf dem die Kirche baut. Und nach der Leidensankündigung der Satan, der bitte aus den Augen gehen soll. Jesus erklärt den charmanten Weg des Messias. Wenn du sein willst wie ich, ganz easy, dann verleugne dich einfach selbst. Nimm einfach alles Schwierige auf dich und schmeiß dein Leben weg. Total attraktiv, ja? Eine echt schwere Kost. Und ich muss mir die Apostel ziemlich geknickt vorstellen. Und die dachten, gut, wir machen jetzt da mit bei der Messiasbewegung. Der neue David, der kommt, der wird der Superkönig, schmeißt die Römer raus, richtet das neue Königreich ein, von der Maas bis an die Memel, vom Edge bis an den Belt, ungefähr so auf palästinensischen Verhältnissen. Wenn man so liest, wie groß die Ausdehnung des gelobten Landes sein soll, unglaublich, das ist quasi der ganze vordere Osten. Und dann ist Ruhe und wir sind dann die Chefs in diesem Reich. Das glauben sie. Und Jesus kommt mit dieser total anderen Botschaft und die sind einfach nur fertig mit den Nerven. So fertig, dass er 6 Tage später jetzt ein anderes pädagogisches Register ziehen muss. Jetzt braucht's mal ein bisschen Streicheleinheit für die Seele. Das hat er bereits gesagt. Auch im Kapitel davor bei der Leidensankündigung hat er bereits gesagt, Leute, der Menschensohn wird wiederkommen in der Herrlichkeit des Vaters im Himmel. Alles klar, oder? Herrlichkeit des Vaters im Himmel und Wiederkommen. Ich weiß Bescheid. Ich kann mir genau drunter was vorstellen. Kannst du natürlich nicht. Und das konnten die Apostel auch nicht. Und deswegen hat der Jesus versucht, ihnen das ein bisschen klar zu machen. Und damit es interessanter wird, hat er nur 3 mitgenommen. Weil was wenige wissen, ist ja viel interessanter, als was alle wissen. Das kennt ihr auch aus der Schule. Was nur wenige wissen, ist viel interessanter als das, was allen. Ne? Deswegen nimmt er 3 mit. Führt sie hinauf auf den Berg und da erleben sie das, was Jesus die Herrlichkeit des Vaters nennt. Gloria auf Latein, Doxa auf Griechisch, Herrlichkeit. Auf einmal steht da was ganz anderes vor ihnen. Nicht der Christus der Passion, der Blutüberströmte, der Kreuztragende. Es ist der König der Herrlichkeit. Sein Gesicht wird strahlend hell wie die Sonne. Der unbesiegbare Sonnengott, 25. Dezember, da steht er strahlend. Sein Gewand ist blendend weiß. Blendend weiß komme ich auch irgendwo anders her, aber das ist nichts Theologisches. Und dann kommt noch diese Wolke mit der Stimme. Wolke ist immer ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Wo die Wolke ist, da ist Gott. Und aus der Stimme, aus der Wolke heraus, die natürlich auch leuchtend hell ist, kommt die Zusage, das ist mein geliebter Sohn. Und den zweiten Teil hören sie dann gar nicht mehr, auf den sollt ihr hören. Ja? Das ist mein geliebter Sohn. Wunderbar. Die Herrlichkeit Gottes, Christus kommt in der Herrlichkeit des Vaters, so wie es wenige Verse vorher angekündigt hat. Jetzt schon mal als Vorausschau für die, die sich schwer tun mit den harten Seiten des Christentums. Ein Blick in den Himmel, damit du weißt, worum es geht. Wunderbar, oder? Und das am Anfang der Fastenzeit. Leute, ein Blick in die Herrlichkeit. Ist doch egal, dass ihr jetzt Süßigkeiten vergessen müsst und sonst was und kein Sex vor der Ehe, alles kein Thema. Ihr habt die Herrlichkeit Christi gesehen auf dem Berg. Er hat aber nicht nur gesagt, der Herr wird wiederkommen, Christus wird wiederkommen in der Herrlichkeit des Vaters. Er hat auch gesagt, den zweiten Teil, den man ja immer überhört, um jeden zu richten nach seinen Taten. Praxis heißt das auf Griechisch. Praxis ist, glaube ich, auch Deutsch, oder? Praxis. Christentum ist eine Praxis, ihr Lieben. Christentum ist keine Beschallung durch einen predigenden Priester Sonntagabend. Christentum ist keine Wertegemeinschaft. Christentum ist kein Ideal, Christentum ist eine Praxis. Es ist eine Beziehung zu einem lebendigen Gott, ein tägliches Gebet, ein Leben mit ihm vom Aufstehen bis ins Bett gehen, eine Prägung von Familie und Partnerschaft. Christus ist da, mittendrin. Praxis. Und deswegen ist dieser Text auch in der Fastenzeit. Wenn du die Herrlichkeit des Herrn verheißen bekommst, bekommst du auch verheißen, dass es ein Gericht geben wird, eine Bewertung deiner Person, die sich an deine Effektivität misst. Muss man Katholiken auch mal wieder sagen. Du musst effektiv sein. Also es geht nicht nur darum, dass du brav in der Ecke kauerst und betest, ist auch wichtig, aber es ist eben nicht nur das. Und jetzt in der Fastenzeit kannst du dir die Frage stellen, woran erkennen Menschen, dass ich Christ bin? Mache ich das sichtbar? Können Menschen an mir erkennen, dass ich anders bin als andere, dass ich anders lebe als andere? Und ich meine jetzt nicht diese Werbetextversion 1 mit den Lasten, ich meine Werbetextversion 2 mit den Freuden und der Schönheit des Glaubens. Kann man an dir erkennen, dass Christsein schön ist, dass es dir Freude macht, dass es deinem Leben Sinn verleiht, dass du Kraft hast, dass die Herrlichkeit des Herrn auch ein bisschen aus deinen Äuglein herausscheint? Darum geht's. Die Herrlichkeit ist ein Teil deiner Lebenspraxis und die anderen Menschen wollen das sehen. Auch im Ramadan, in der christlichen Fastenzeit, dieses Jahr ja parallel. Es wird Zeit, dass die Menschen wieder sehen, dass es Christen gibt, dass es Menschen gibt, die als Christen leben, die anders leben, die ihr Leben so gestalten wollen und die Gesellschaft mitprägen wollen. Praxis des Christentums als Teil und Zugang zur Herrlichkeit des Vaters. Amen.